Liebe Brüder und Schwestern, wir haben nun die 13. Auslegung zum 1. Korintherbrief unter dem Thema: Wer steht, sehe zu, dass er nicht falle. 1. Korinther 10, Verse 1 bis 13. Wir lesen diese Verse zunächst im Zusammenhang. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth: Ich will euch aber, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind. Und alle sind auf Mose getauft worden durch die Wolke und durch das Meer und haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Aber an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie wurden in der Wüste erschlagen. Das ist aber geschehen uns zum Vorbild, damit wir nicht am Bösen unsere Lust haben, wie jene sie hatten. Werdet auch nicht Götzendiener, wie einige von ihnen es wurden, wie geschrieben steht, in 2. Mose 32, Vers 6, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und stand auf, um zu tanzen. Auch lasst uns nicht Hurerei treiben, wie einige von ihnen Hurerei trieben, und an einem einzigen Tag kamen 23.000 um. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und wurden von den Schlangen umgebracht. Murret auch nicht, wie einige von ihnen murrten und wurden umgebracht durch den Verderber. Dies widerfuhr ihnen als ein Vorbild. Es ist aber geschrieben, uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Soweit das Wort Gottes im 1. Korinther 10. Das Thema lautet Hochmut und Fall und auch Versuchung und Anfechtung. Und dieser Brief ist ja an die Korinther gerichtet, eine selbstgenügsame, überhebliche Gemeinde, die Ansicht vertrat: Wir sind reich, uns geht's gut, wir sind vollkommen, wir haben die Freiheit, wir sind stark. All solche Dinge wurden in dieser Gemeinde vertreten. Wir haben es im Zusammenhang gehört oder werden es noch hören in den folgenden Auslegungen. Und gerade dieser Gemeinde muss das warnende Beispiel Israels vor Augen gemalt werden. Es ist heute ein kleiner Exkurs durch die alttestamentliche Geschichte auf dem Programm, wo viele Beispiele sind, wie Israel sich erhob, sich von Gott lossagte, gegen Gott murrte, unzufrieden war, Götzendienst und Hurerei trieb, und wie dieses Volk in der Wüste gerichtet wurde. Es war ein wunderbar fröhlicher Auszug in dieser Nacht, als die 10. Plage über Ägypten gesandt wurde. Fröhlich dann, als sie ausgezogen waren, aber diese Nacht war schrecklich, wo alle Erstgeburt starb, außer bei denen, die zum Herrn gehörten, die das kenntlich gemacht hatten, indem sie den Türpfosten außen mit Blut eines fehlerlosen Lammes bestrichen hatten. Aber dann die Freude, endlich frei. Und aber schon bald begann das Murren und Klagen, diese Wüste, und es gibt kein Wasser, es gibt kein Essen, immer das gleiche Essen und so weiter. Ja. Wir kennen diese Geschichte Israels in der Wüste. Und wie viele von diesen Millionen, die da ausgezogen waren, haben nach den 40 Jahren das gelobte Land erreicht? Wie viele sind hineingekommen?
Zwei.
Josua und Kaleb, weil die waren treu. Wir werden es noch hören. Sie haben gesagt: Lasst uns hineingehen. Man hätte nicht 40 Jahre herumziehen müssen, wenn man Gott vertraut hätte. Er hätte die Kraft geschenkt, auch gegen diese starken Völker mit den Riesen, wie die anderen 10 Kundschafter berichtet hatten. Aber Josua und Kaleb hatten gesagt, wir können sie besiegen mit dem Herrn. Aber sie waren ungehorsam. Sie haben denen, die nicht dieses Gottvertrauen hatten, mehr geglaubt. Sie haben dieser Versuchung des Feindes nicht widerstanden. Und die Strafe kam, sie mussten viele Jahrzehnte noch durch die Wüste irren. Und nur 2 kamen hinein, die wirklich treu geblieben waren. Josua und Kaleb, die guten Botschafter. Nun möchte ich Vers für Vers das mit uns betrachten. Der Apostel Paulus schreibt in Vers 1, ich will euch aber, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind und alle sind auf Mose getauft worden durch die Wolke und durch das Meer. Soweit erstmal. Das ist der Anfang gewesen, der Freiheit. Wir schlagen einmal einige Stellen auf, um das noch deutlicher zu machen. In 2. Mose 13 und 14 zunächst. Da war also die Befreiung in der Nacht der ungesäuerten Brote. Und dann lesen wir in 13, Vers 21. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. Der Herr hat sie geleitet. Er hat sie geführt, sie konnten auf ihn vertrauen. Was für ein gewaltiges Wunder, wenn eine solche Säule vorauszieht. Ja, hat man ja gewusst, der Herr geht voran, wir können mit ihm alles erreichen, das Land erreichen, wir werden siegen über die Feinde, weil der Herr mit uns ist. Und es geschah dann auch. Gleich im nächsten Kapitel 14, wo Israel durchs Schilfmeer zieht, der Pharao hat dann doch beschlossen, sie zu verfolgen, trotz dieser 10 Plagen, dieser 10 Warnungen Gottes, hat immer noch nicht begriffen, dass der lebendige Gott Israels lebt und zieht ihnen nach. Dann geschieht das Wunder, dass sich das Meer teilt. Sie können trockenen Fußes hindurchziehen. Und als dann der Pharao mit seinen Reitern kommt, schlägt sich das Meer über sie zusammen und diese feindliche Heeresmacht ertrinkt qualvoll. Und das ist nun das gemeint, sie sind alle durchs Meer gegangen, alle. Keiner ist zurückgeblieben, keiner ist dort umgekommen, sie sind alle hindurch gelangt. Und so ist wohl auch zu verstehen, wenn es dann heißt, sehr geheimnisvoll, sie sind alle auf Mose getauft worden. Es gab damals keine Taufe, es gab ja die Beschneidung, aber die Taufe damals war ja schon ein Schattenbild auf die Taufe im Neuen Bund, wo wir auf den Namen Jesu und auf den Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft sind. Es gibt beide Bezeichnungen in der Bibel, die eine schließt die andere nicht aus. Und Taufe heißt, dass ich mich ganz übereigne, dass ich bekenne, ich gehöre jetzt zu Jesus. Wenn ich zum Glauben gekommen bin, dann lege ich Bekenntnis ab, ich gehöre zu Jesus durch die Taufe. Und so haben auch sie auf Mose vertraut, der Diener Gottes war. Sie haben sich identifiziert mit Mose als dem Führer, als dem Befreier aus dem Land der Knechtschaft Ägypten. Und so ist es zu verstehen, dass es hier im Alten Bund schon bezüglich des Alten Bundes heißt, sie sind auf Mose getauft. Da wurde keine wirkliche Taufe durchgeführt im Wasser, wie das heute ist, sondern sie haben Mose vertraut in dieser Anfangszeit. Nachher gab es dann immer wieder Murren und Zweifel, aber das war noch die große Zeit des Beginns. Aber wir wissen ja, nicht der Anfang, nur das Ende ziert des Christenglaubenslauf. Das erkennen wir daran jetzt immer wieder, wie diese Geschichte weitergeht. Der Anfang war gut, da waren alle noch dabei, aber am Ende waren es nur noch 2. Wie traurig und wie tragisch, wenn man sich das vorstellt. Natürlich die Kinder derer, die ungehorsam waren, die durften auch ins Land hinein. Es waren nicht nur 2, aber von der Anfangsgeneration, waren es nur zwei. Das nochmal deutlicher zu sagen, natürlich. Ja, und so sind sie mit Mose gezogen, als Diener Gottes, auf ihn sozusagen getauft worden, haben sich mit ihm identifiziert. Und der Herr war in der Wolke und teilte das Meer. Und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus im Alten Testament. Der Herr Jesus Christus lebt ja von Ewigkeit her im Vater, ist vom Vater ausgegangen, gesandt worden, als die Zeit erfüllt war, auf diese Erde als Mensch durch die Maria gezeugt, durch den Heiligen Geist in der Maria gezeugt. Aber schon im Alten Bund ist Christus dabei, schon bei der Erschaffung der Welt und des Menschen, lasset uns Menschen machen. Und dann auch immer wieder auch der geistliche Fels in der Wüste. Dazu eine Stelle in 2. Mose 17, wo dieser Fels zum ersten Mal vorkommt. 2. Mose 17, Vers 6. Da spricht der Herr: Siehe, ich will dort vor dir stehen, auf dem Fels am Horeb. Da sollst du an den Fels schlagen, so wird Wasser herauslaufen, dass das Volk trinke. Und Mose tat so vor den Augen der Ältesten von Israel. Da nannte er den Ort Massa und Meriba, weil die Israeliten dort gehadert und den Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr unter uns oder nicht? Das hat eine tiefe Bedeutung auch. Es ist wirklich so passiert, ganz wörtlich zu nehmen. Die Bibel muss immer zunächst wörtlich genommen werden. Aber an dieser Stelle vom neuen Bund her ausgelegt hat es noch die tiefere Bedeutung, dass dieser Fels zugleich Christus war im alten Bund schon, der das Lebenswasser gespendet hat in der Wüste. Und wenn wir am Verdursten sind, auch in unserer Welt und Umgebung, dann dürfen wir immer wieder Lebenswasser von diesem geistlichen Fels Jesus Christus trinken. Und sie haben es damals auch wirklich leiblich bekommen, dieses Wasser. Und geistlich war Gott auch bei ihnen. Wunderbar, Gott war geistlich und leiblich bei ihnen, beides. Und das ist auch in gewissem Sinn, diese geistliche Speise, eine Erinnerung an die zweite Handlung neben der Taufe, das Abendmahl. Auch da empfangen wir immer wieder geistliche Speise. Wir erinnern uns an das Opfer Jesu Christi, an die Reinigung durch sein Blut von unseren Sünden und dürfen da gestärkt werden, wenn wir das im Glauben annehmen, dass der Herr für uns gestorben ist und am Abendmahl daran erinnert werden. Es kommt dann auch im Kapitel 11 einiges über das Abendmahl. Also es ist wirklich ein Zusammenhang hier vom alten Bund zum neuen Bund. Vom geistlichen Fels und der Taufe, die in Mose da schon vorgeschaltet wurde, auf Taufe und Abendmahl im neuen Bund. Eine wunderbare Einheit, die Heilige Schrift. Dieser Fels war Christus. Welch ein Segen. Die Wolken- und Feuersäule war da, Gott zog voran. Und mitten im Feld, in der Wüste, der Fels, der geistliches und auch wirkliches, reales Wasser spendete. Und so waren sie reich gesegnet, reich versorgt, mussten keinen Mangel haben. Und doch waren sie unzufrieden. Sie sehnten sich schon sehr bald zurück nach den Fleischtöpfen Ägyptens. Natürlich gab es in der Wüste nicht alles zu essen, wie am Nil, wo alles reich wuchs. Am Rande des Nils. Ägypten ist ja auch nur am Nil fruchtbar. Und es ist ja alles Wüste. Ich war da schon mal vor etlichen Jahren. Man kann nur am Nil grün sehen. Das hört dann sehr bald auf. Nach einigen hundert Metern oder Kilometern rechts und links vom Nil ist dann schon alles Wüste. Abgesehen von einigen Oasen. Aber sie sehnten sich zurück nach den Fleischtöpfen Ägyptens, wo es alles gab, auch wenn sie hart bedrängt worden waren. Das hatten sie schnell vergessen. Jetzt war nur noch die Wüste um sie herum. Und sie fühlten sich plötzlich seltsam. Es gab dann kein Fleisch zunächst und auch nicht genug Wasser. Aber das Wasser kam dann sehr bald. Und dann hat Gott ja Manna geschickt und Wachteln. Wir kennen das alles. Er hat sie immer wieder versorgt. Aber an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie wurden in der Wüste erschlagen. Das lesen wir etwa dann als Resultat dieses dauernden Aufbegehrens im 4. Mosebuch. Kapitel 14, die Verse 22 bis 32. Ich lese ab 21. Und zwar muss man vielleicht wissen vorher, da ging einiges voraus. Es war wegen der Kundschafter, das, was ich am Anfang erzählt habe, die waren zurückgekehrt von Kanaan. Und sie hätten in das Land hinein können, hätten sich die lange Wanderung ersparen können. Und dann haben sie den 10 ungläubigen Kundschaftern mehr geglaubt als den 2 Gläubigen, als Josua und Kaleb. Und dann heißt es in Kapitel 14, Vers 1, da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie und das Volk weinte die ganze Nacht. Und alle Israeliten murrten gegen Mose und Aaron und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir in Ägyptenland gestorben wären oder noch in dieser Wüste stürben. Warum führt uns der Herr in dieses Land, damit wir durchs Schwert fallen und unsere Frauen, unsere Kinder ein Raub werden? Ist nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten. Wenn man das jetzt neutestamentlich sagen würde, wäre es nicht besser, wir fallen wieder in die Welt zurück und verlassen den Glaubensweg. Eine schreckliche Sünde, dann wird es beim zweiten Mal schlimmer als beim ersten Mal, sagt uns Gottes Wort. Und der, der dem Schlamm entronnen ist, wälzt sich wieder wie ein Schwein im Schmutz, wenn er zurückfällt in sein altes Leben. Aber genau das war hier geschehen. Sie wollten zurück in das Land Satans, das Land Ägyptens, der Götzenkulte, der Bedrängnis, der Unfreiheit, der Sklaverei. Aus Angst vor dem, was sie in Kanaan erwartet. Sie vertrauen dem Herrn nicht, dass er den Sieg hat, dass er eine herrliche Heimat für sie bereitet hat. Vertrauen wir dem Herrn, dass er eine herrliche Heimat für uns bereitet hat und dass es sich lohnt, auch die Mühen der Nachfolge auf uns zu nehmen, von denen der Apostel Paulus am Ende des vorigen Kapitels geschrieben hatte, dass er sich selber züchtigt, um der Siegeskrone willen, die auf ihn wartet. Aber Israel, sie waren ungläubig. Und dann wurde es da noch schlimmer in Kapitel 14, 4. Mose 14. Einer sprach zum anderen, lasst uns einen Hauptmann über uns setzen und wieder nach Ägypten ziehen. Sie wollen Mose und Aaron absetzen. Aber dann heißt es, Mose aber und Aaron fielen auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Israeliten. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sprachen zu der ganzen Gemeinde der Israeliten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist sehr gut. Und sie warnen dann davor, vom Herrn abzufallen. Und dann heißt es aber sogar, und das ist der absolute Tiefpunkt, in Vers 10, aber das ganze Volk sprach, man solle sie steinigen. Sie wollen die Führer des Volkes steinigen, die dem Herrn vertraut hatten, töten. Soweit kann das gehen, wenn Menschen verführt werden vom Teufel. Sie wollen dann die Gläubigen beseitigen, verfolgen. Und das gab es in allen Jahrhunderten in der Geschichte der Gemeinde Jesu. Die Besten, die wirklich Gott dienen und Licht in diese dunkle Welt bringen, die will man beseitigen, das Licht will man auslöschen. Aus Unglauben, aus Kleinglauben, aus Götzenglauben heraus. Aber dann greift der Herr selber ein. Da heißt es dann, da erschien die Herrlichkeit des Herrn über der Stiftshütte allen Israeliten. Und der Herr sprach zu Mose, wie lange lästert mich dies Volk? Wie lange wollen sie nicht an mich glauben, trotz all der Zeichen, die ich unter ihnen getan habe? Dann will Gott die Pest senden und sie dahin raffen. Aber Mose legt Fürbitte für sie ein und Gott hält dieses Gericht noch einmal zurück. Aber dann kommt die Voraussage, die ich jetzt lesen möchte, in Vers 22. Alle Männer, so spricht der Herr, alle die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich getan habe in Ägypten und in der Wüste und mich nun 10-mal versucht und meiner Stimme nicht gehorcht haben, von denen soll keiner das Land sehen, das ich ihren Vätern zu geben geschworen habe. Auch keiner soll es sehen, der mich gelästert hat. Nur meinen Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm ist und der mir treu nachgefolgt ist, den will ich in das Land bringen, in das er gekommen ist, und seine Nachkommen sollen es einnehmen. Und natürlich auch Josua. Das ist dann die Strafe. Und so gilt auch uns, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Wenn wir dauernd gegen Gott aufbegehren, ihn lästern, frevelhaft, dauerhaft gegen ihn sündigen, nicht umkehrbereit sind, dann wird Gott nicht ewig zuschauen. Natürlich leben wir in der Zeit des Neuen Bundes, wo die Gnade Gottes ganz besonders erschienen ist in Christus Und doch steht in Galater 6, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Steht im Neuen Testament. Genauso wie es im Alten auch geschehen war. Und es wird am Ende ein schreckliches Gericht sein, wenn die Menschen trotz all der Katastrophen, die Gott noch als Warnungen schickt, nicht Buße tun über ihre Sünden. So heißt es in der Offenbarung an Johannes. Und nun kommen Beispiele für diese Sünden Israels. Und es wird bewusst immer wieder den Korinthern vor Augen gemalt, die sich auch für so unverlierbar halten, für so großartig, für so nahe bei Gott, trotz ihrer Sünden. Aber Hochmut kommt vor dem Fall. Vers 6, 1. Korinther 10, Vers 6. Das ist aber geschrieben uns zum Vorbild, damit wir nicht am Bösen unsere Lust haben, wie jene sie hatten. Und nun kommen Beispiele aus der Geschichte Israels in der Wüste. Nochmal. Werdet auch nicht Götzendiener, wie einige von ihnen es wurden, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um zu tanzen. Das bezieht sich auf das Ereignis mit dem goldenen Kalb. Als Mose beim Herrn war auf dem Berg und zurückkam, sah er, dass sie inzwischen sich ein Stierbild gegossen hatten, also eine Statue, hatten ihr Gold zusammengetragen und haben, und das war noch das Verrückte, haben eine Vermischungsreligion gemacht. Diese Stiere kannten sie aus dem ägyptischen Heidentum und sie haben zugleich gesagt, dass das ein Dienst für Jahwe sei. Ja? Wie verrückt, wie verführt und verführerisch ist das. Aber dieses Kalb musste vernichtet werden und es kam eine schreckliche Strafe über das Volk. Über 3000 Menschen mussten sterben aufgrund dieser Sünde. Götzendienst. Dazu werden wir morgen früh noch etwas hören, wo es heißt, flieht vor dem Götzendienst. Vers 8, auch lasst uns nicht Hurerei treiben, wie einige von ihnen Hurerei trieben. Und an einem Tag, einzigen Tag, kamen 23.000 um. Das ist eine enorme Zahl. Da möchte ich kurz aufschlagen, 4. Mose 25. Wir müssen jetzt viel blättern heute. Ja. 4. Mose 25. Aber das war nicht die einzige Situation, wo das so war, aber eine ganz schlimme. Da heißt es, ab Vers 1, und Israel lagerte sich in Schittim, da fing das Volk an zu huren mit den Töchtern der Moabiter. Die luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein. Also Hurerei mit Götzendienst vermischt, ist oft so. Das war auch in Korinth so, wo man der Liebesgöttin Aphrodite alias Venus gehuldigt hatte durch 1000 Tempelprostituierte, die dann immer hinunterkamen in die Stadt und die Menschen an diese Dämonen versklavt hatten, die da oben verehrt wurden im Grunde. Die luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter und das Volk aß und betete ihre Götter an. Das Volk Gottes betet heidnische Götter an, verführt durch diese moabitischen Frauen. Und Israel hängte sich an den Baal Peor. Da entbrannte des Herrn Zorn über Israel und er sprach zu Mose, nimm alle Oberen des Volks und hänge sie vor dem Herrn auf, im Angesicht der Sonne, damit sich der grimmige Zorn des Herrn von Israel wende. Und Mose sprach zu den Richtern Israels, töte ein jeder seine Leute, die sich an den Baal Peor gehängt haben. Das war Gemeindezucht damals, mein lieber Mann, wenn wir das heute noch hätten. Aber heute schließt man noch nicht mal solche aus, die Offensivsünde hineintragen. Das wäre noch das Mindeste. Töten ist uns jetzt nicht im neuen Bund erlaubt. Aber Ausschluss muss sein, damit die Gemeinde nicht zerstört wird, von innen her. Und siehe, ein Mann aus Israel kam und brachte unter seine Brüder eine Midianiterin vor den Augen des Mose und der ganzen Gemeinde der Israeliten, die da weinten vor der Tür der Stiftshütte. Als das Pinhas sah, der Sohn Eleasas, des Sohnes des Priesters Aaron, stand er auf aus der Gemeinde und nahm einen Spieß in seine Hand und ging dem israelitischen Mann nach in die Kammer und durchstach sie beide, den israelitischen Mann und die Frau durch ihren Leib. Da hörte die Plage auf unter den Israeliten. Es waren aber durch die Plage getötet worden 24.000. Schreckliche Strafe für diese Sünde. Warum heißt eigentlich dann hier 24.000 und im 1. Korinther 23.000? Man kann sich das so erklären, dass in 1. Korinther 10, Vers 8 steht, an einem einzigen Tag kamen 23.000 um. Und die anderen 1.000 starben dann wohl an den Folgen anschließend noch, an den nächsten Tagen. Man muss das Wort Gottes da sehr genau lesen. Es ist kein Widerspruch. Es ist völlig korrekt. Vers 9. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und wurden von den Schlangen umgebracht. Das findet sich auch im 4. Mosebuch. Wir müssen es ja erklären, weil wenn es einfach da so steht, manche wissen gar nicht, was das jetzt für ein Zusammenhang war. 4. Mose 21, Verse 4 bis 6. Da brachen sie auf von dem Berg Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege, also so unmutig wieder, und redete gegen Gott und gegen Mose. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk. Die bissen das Volk und viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Und dann kommt etwas, was auch eine Vorschattung ist auf das Kreuz. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne, also kupferne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemand eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Sie wurde aufgerichtet, so wie der Herr Jesus erhöht wurde am Kreuz. Und wer zu ihm kommt, der wird leben. Der wird nicht der Verdammnis verfallen aufgrund seiner Sünde. Das ist die Heilsbotschaft des Neuen Testaments. Vers 10, 1. Korinther 10, Vers 10. Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten und wurden umgebracht durch den Verderber. Das geschah immer wieder. Und dann kam der Würgeengel und hat viele umgebracht. So wie in der Nacht bei dem Auszug aus Ägypten, wo die umgebracht wurden, die nicht glaubten, die nicht das Blut des Lammes an die Türpfosten strichen. Murret nicht, sondern seid dankbar. Seid auch ihr und seien wir dankbar für die Umstände, in die der Herr uns gestellt hat. Ich habe schon erzählt vor einigen Tagen, dass Menschen oft hadern mit ihrer Lebenssituation. Warum lebe ich in Deutschland und nicht in Amerika zum Beispiel? Oder warum habe ich den Beruf und nicht jenen? Warum bin ich in die Familie hineingeboren und nicht in die andere? Aber lieber Bruder, liebe Schwester, lieber Besucher, jeder Mensch hat seinen Platz von Gott bekommen. Es ist nichts durch Irrtum geschehen, sondern nach Gottes Plan. Auch wenn vielleicht die Situation, in der du jetzt lebst, nicht deiner Idealvorstellung entspricht, dann mache doch das daraus, was Gott möchte. Es hängt auch von dir ab, was du daraus machst. Eine Familie kann aufblühen, wenn ein Gläubiger darin ist und diese Botschaft weitergibt und auslebt. Eine Umgebung kann sich verändern, wenn wir auch missionarisch hineinwirken in die Nachbarschaft. Eine Arbeitsstelle kann hell werden, wenn wir Jesus nicht verschweigen. Und auch unser Land kann Erweckung noch erfahren, wenn wir das Evangelium hineintragen. Wir müssen nicht unbedingt auswandern. Gerade habe ich wieder gelesen von einer Heimschulfamilie, die ausgewandert ist nach Amerika, weil es hier verboten ist, Kinder zu Hause zu unterrichten. Und in Amerika, ein sensationelles Urteil, ein Richter hat sie freigesprochen, hat es anerkannt. Und es geht jetzt um die Welt. Und wir hoffen ja, dass wir auch hier auch diese Freiheit bekommen. Ich bin nicht prinzipiell gegen Schulen, sind auch einige Lehrer unter uns. Aber wir wissen auch, an manchen Schulen, da wird mehr Okkultismus als anderes gelehrt inzwischen. Und Sexualerziehung und Evolution. Und ich verstehe Eltern, die sagen, wo die Lehrer nichts mit sich reden lassen, dass man dann lieber zu Hause unterrichten würde. Oder eine christliche Schule gründet. Aber da werden auch oft hohe Hürden in den Weg gelegt. Ja. So habt ihr jetzt eine Gruppe erlebt bei Friedrichshall und da sind jetzt auch einige ausgewandert. Steht auch jetzt in der Zeitung gerade heute. Warum kann der Staat das nicht tolerieren? Offenbar will er die Kinder in seine Hoheitsgewalt bringen, mit seiner monopolisierten Meinung. Das ist nicht gut. Wir sollten da auch beten für solche Familien, vor allem aber auch für unsere Kinder, dass sie bewahrt werden. Wir haben unsere jetzt auch in der staatlichen Schule. Wir versuchen, in guten Kontakt zu sein mit den Lehrern. Lehrerinnen sind ja meistens Frauen heutzutage. Aber dass wir da einfach beten für die Kinder und auch sie zum Herrn hinlieben, ihnen positive Alternativen bieten zu dem, was sie in den Schulen oft hören, damit sie auch schon früh unterscheiden lernen. Das ist das Beste natürlich. Ich bin nicht dafür, dass man sie unbedingt aus allem heraushält, aber wenn sie in die Schule gehen, dass sie dann früh unterscheiden lernen zwischen Gut und Böse und mit dem Evangelium genährt werden in der Kinderstunde, in der Jungscharstunde und so weiter. Das als kleiner Exkurs hierzu. Murret nicht, seid zufrieden mit den Umständen, in denen der Herr euch gestellt hat, aber wir müssen auch nicht alles tatenlos hinnehmen. So ist es auch nicht gemeint. Wenn es antichristliche, gegen Gott gerichtete Umstände sind, sollen wir als Christen nicht einfach alles schlucken, sondern unser Licht leuchten lassen, uns nicht verstecken, nicht feige verkrümeln, sondern auch hingehen und sagen, in der Bibel steht es aber so und wir können nicht zulassen, dass unsere Kinder Harry Potter lesen müssen in der Schule oder dass sie zur kleinen Hexe ins Theater gefahren werden oder dass man eine hemmungslose Sexualerziehung macht, dass ihr Schamgefühl verletzt und so weiter. Ja. Also das ist nicht gemeint, wenn es heißt murret nicht. Wenn es heißt murret nicht, ist gemeint, wir sollen nicht gegen Gott murren, aber gegen ungerechte, gottlose Zustände sollen wir durchaus uns wehren. Nicht, dass es heißt, wir dürfen überhaupt nicht mehr murren. Murren ist natürlich etwas Negatives, so wie brutteln bei den Schwaben, motzen bei den Norddeutschen und was alles so gibt. Das ist keine gute Haltung. Wenn ein Mensch immer so ungenießbar ist, ja, dann hat er keine gute geistliche Ausstrahlung. Als Christen sollen wir Freude im Herrn ausstrahlen. Und das überträgt sich dann auch auf Menschen, die noch nicht den Herrn kennen. Auch auf Lehrer. Die sehen dann, die Christen sind gar nicht so verkrampft, wie man sie immer darstellt in den Massenmedien. Und so können wir auch hier ein Vorbild sein, indem wir wirklich das Licht des Herrn weitergeben. Nun aber der Vers 12. Schon der vorletzte Vers für heute Abend, aber wir sind ja auch schon fortgeschritten in der Zeit. In Vers 12 lesen wir, darum wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Das habe ich heute auch zum Thema gemacht, weil es darum geht, auch am Beispiel Israels, die haben sich auch für so gesegnet gehalten und dann doch nicht geglaubt. Sie meinen, sie stehen und dann sind sie sehr schnell gefallen in ihre Kleingeisterei, in ihren Unglauben, in ihren Murren, bis hin, dass sie sogar die von Gott berufenen Führer töten wollten. Welche Sünde. Das kam mehrfach vor, wenn man das mal liest, die Mosebücher, die Wüstenwanderung, ein Auf und Ab, Segnungen und Versagen und am Schluss nur diese zwei der ersten Generation gelangen hinein, alle anderen nicht, nur ihre Kinder. Ja, wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Wo können wir Beispiele für Hochmut erkennen in der Bibel? Turmbau zu Babel, das klassische Beispiel. Die Menschen wollen sich selber einen Namen machen, wollen selber wie Gott sein, fängt ja schon früher an, schon im Sündenfall. Aber Gott verwirrt die Sprachen, damit sie sich nicht erheben können und noch bis zum Himmel bauen. Heute versucht man ja, Türme noch höher zu machen. Jetzt in Dubai, der höchste Turm der Welt, ich weiß nicht wie viele Meter. 800. Über 800 Meter. Wird bestimmt auch noch 1000 Meter irgendwann kommen, wenn die Technik fortschreitet. Aber das ist der Größenwahn des Menschen. Und in Gottes Augen sieht so ein Turm trotzdem winzig klein aus. Brauchen Sie sich nichts vormachen. Aber man will halt hier bei den Menschen groß dastehen auch. Gerade die Ölscheichs. Aber jetzt interessant, der Turm ist gebaut und der Staat ist bankrott. So schnell kam auch dort das Gericht. In der Bibel gibt es noch weitere Beispiele. Im Buch Esther wird geschrieben von Haman bei dem König Ahasveros. Der wollte verehrt werden und alle haben sich vor ihm verneigt, außer dem Juden Mordechai. Da hat er sich geärgert, ein Jude, der mich nicht ehrt. Alle Juden müssen getötet werden. Und das hat er anordnen lassen über den König und dann hat aber Gott selber seine Botin Esther gebraucht. Und dann hat Ahasveros eine zweite Anordnung gemacht, dass die Juden sich wehren dürfen. Und da wurde diese Vernichtungsaktion ins Gegenteil umgekehrt. Und der Haman wurde an den Galgen gehängt anstelle Mordechais. Hochmut kommt vor dem Fall. Ja, und wie war es beim Apostel Petrus? Ich will auch mal aus dem Neuen Testament ein Beispiel bringen. Wenn alle dich verlassen, ich verlasse dich nicht, sagte er zum Herrn vor der Kreuzigung. Und er war dann derjenige, der den Herrn dreimal verleugnet hat, ehe der Herrn zweimal krähte. Er hat bitterlich geweint, hat Buße getan und der Herr musste ihn dann dreimal fragen, hat ihn dreimal gefragt, Petrus, hast du mich lieb? Und hat ihn dann wieder eingesetzt in den Dienst. Aber die Frage nach der Liebe, die kam dann. Ein ganz anderes Beispiel für Hochmut und Fall. Der schönste Cherub, der schönste Engel, den Gott geschaffen hatte, war Luzifer, der Lichtträger. Es wird in Hesekiel und anderen Stellen in einer großartigen Symbolik im Vergleich mit den Königen von Tyrus und Babel beschrieben. Und dann ist er abgefallen, wollte selber wie Gott sein. Vor dem Menschenfall gab es einen Engelfall, aber das war ein tiefer Fall. Und diese dämonischen Engel unter Leitung Luzifers möchten auch den Menschen in diesen Fall hineinziehen. Und das können sie nur bei den Menschen erreichen, die sich hochmütig an die Stelle Gottes setzen, die keinen Gott über sich anerkennen. Die werden auch tief fallen. Sie sind jetzt schon in den Fall, den Sündenfall hineingerissen. Und die Korinther, ich habe schon erwähnt, wir sind reich, wir brauchen nichts und sie sind bettelarm, genau wie die endzeitliche Gemeinde von Laodicea, die laue Gemeinde. Die gab es immer schon, aber in Laodicea, wenn man es auf die Endzeit bezieht, besonders zugespitzt. Und heute, Wirtschaftswachstum als Götze, den man immer auch in den Sendungen hört, in der Presse, aber die Krise ließ nicht auf sich warten. Eine Welt will man herstellen. Aber Gottes Wort sagt, wenn sie sagen werden, es ist Friede und Sicherheit, dann wird das Verderben schnell über sie kommen, wie der Schmerz über eine schwangere Frau. Abschaffung Gottes und Erhöhung des Menschen, aber der Mensch wird nicht lange auf dem Thron sitzen. Der Mensch der Sünde wird sich zwar in den Tempel Gottes setzen, aber wird sehr schnell gerichtet werden. Die Bibel spricht von 1260 Tagen, 42 Monaten oder 3,5 Jahren, eine wörtlich zu nehmende Zahl, weil es in drei unterschiedlichen Zeitmaßen zum Ausdruck gebracht wird. Dann will man die allseitige Vernetzung heute erreichen, hat es auch schon erreicht, aber es gibt auch da Viren im Internet und wie schnell kann das alles zusammenbrechen? Bei der Jahrtausendwende hatte man erwartet, ein Zusammenbruch der Kommunikationswelt ist nicht eingetroffen, aber es ist eine sehr sensible Sache, alles, was Menschen sich hier erdenken. Hochmut kommt vor dem Fall. Bleiben wir doch in der Abhängigkeit vom Herrn und überhöhen uns nicht über das menschliche, dem Menschen gesetzte Maß, die dem Menschen gesetzte Grenze hinaus. Wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Und nun der letzte Vers für heute. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Bisher nur menschliche Versuchung. Was ist dann die andere Versuchung? Es gibt auch dämonische Versuchung und auch Gott lässt Prüfungen zu. Was ist der Unterschied, wenn Gott prüft und wenn der Satan versucht? In Jakobus 1 findet sich der Begriff Peirasmos, Luther übersetzt mal mit Anfechtung, mal mit Versuchung, aber es ist im Griechischen das gleiche Wort. Der Unterschied liegt darin, dass Gott uns prüft, ob wir ihm die Treue halten, so wie im Fall von Hiob, während Satan uns zum Bösen versuchen möchte, dass wir von Gott abfallen. Das ist der Unterschied. Und deshalb heißt es im Vaterunser, führe uns nicht in Versuchung, nicht in solche Versuchung, in der der Böse triumphiert. Aber Prüfungen entsprechen Gottes Wille. Selig sind die, die die Anfechtung erdulden, heißt es in Jakobus 1. Manche haben da einen Widerspruch gesehen, ist aber gar nicht. Wenn man Prüfungen, die der Herr zulässt, Krankheitsnöte, Arbeitslosigkeit, Ehenöte, was auch immer, wenn man das durchsteht und im Gebet und im Sieg daraus hervorgeht, dann wird man gereifter sein als vorher. Gott prüft dann die Treue zu ihm, ob wir uns bewähren. Satan aber möchte das benutzen, uns zu Fall zu bringen. Dass der Mensch sich von Gott lossagt und verzweifelt, in Depressionen stürzt und vor allem, dass er dann eben ohne Gott lebt. Das ist das Ziel Satans. Bei Hiob war es nicht so. Hiob hatte zwar gehadert, sogar den Tag seiner Geburt verwünscht, aber er hat nie Gott aufgegeben, hat immer zu Gott gebetet. Und das hat der Herr gesegnet. Seine Freunde, das waren leidige Tröster, heißt es dann am Schluss. Und auch Hiob hat nicht alles recht gemacht. Wer bist du, dass du mit mir rechten willst, fragt ihn der Herr, als er im Wettersturm erscheint, ab Hiob 38. Aber Hiob tut dann auch Buße darüber und als er bittet für seine Freunde, da in dem Moment wendet Gott sein Schicksal. Das ist interessant. Die Fürbitte, dieser Moment ist es. Er denkt da nicht nur an sich selber, er bittet auch für die anderen. Und so ist es auch, wenn wir in Nöten sind, in Anfechtungen, dass wir nicht um uns selber kreisen sollen, sondern von uns wegschauen. Es hilft uns schon sehr, wenn wir auch mal andere Menschen in den Blickfeld bekommen, denen es vielleicht noch viel schlechter geht als uns, die noch viel eher Hilfe brauchen. Einen Menschen, der für sie da ist, einen Menschen, der sie auf den Heiland hinweist. Das ist ganz entscheidend. Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft. Das ist ein Vers, der mich selber auch schon sehr getröstet hat. Ich habe es auch erleben dürfen. Gott kennt bei jedem von uns individuell die Kraft. Er weiß, der eine hat mehr Kraft, der andere weniger Kraft. Und hier ist die Verheißung. Gott prüft niemand über seine ganz persönliche Kraft. Ein Mensch, der vielleicht mehr verkraften kann, der wird unter Umständen auch stärker geprüft als einer, der eine eher schwache Konstitution hat in seinem Seelenleben auch. Und vor allem steht hier auch, Gott macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Also, niemand wird über die Kraft geprüft, es ist also von der Kraft her begrenzt, aber auch von der Zeit, es nimmt so ein Ende, dass ihr es ertragen könnt. Als ich jetzt zum dritten Mal arbeitslos wurde vor einem Jahr, da habe ich schon vorher so vieles erlebt mit dem Herrn, dass ich sagte und auch mir klar war, der Herr wird heraushelfen. Ich habe schon so oft erlebt und so ist auch innerhalb kürzester Zeit in dem Fall sogar geschehen. Und er hat jetzt eine bessere Arbeit für mich als vorher, möchte ich mal behaupten, so wie es momentan aussieht, wo ich unabhängiger dem Herrn dienen kann und wirklich ihm mehr gehorchen als Menschen kann. Wobei auch wir auf Menschen horchen sollen, versteht mich nicht falsch, ja. Aber wenn Menschen sich gegen Gott und seinen Willen stellen, dann und nur dann müssen wir ihnen den Gehorsam versagen und verweigern. Und so dürfen wir vertrauen. Gott macht zu seiner Zeit, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Auch in Krankheitsnöten. Natürlich, wir müssen alle einmal sterben, falls wir nicht die Entrückung erleben sollten. Und am Ende wird irgendeine Todesursache kommen. Irgendeine Krankheit, die sich verschlimmert, vielleicht auch ein Unfall oder was auch immer. Ich sage immer, gnädig ist es für den Christen, wenn er nicht viel leiden muss und wenn er schon gläubig ist und wenn es schnell geht, keine lange Leidenszeit. Aber für den, der ungläubig ist, kann es gnädiger sein, wenn er noch Zeit zur Bekehrung findet, wenn er nicht einfach mit einem Herzinfarkt weg ist und keine Zeit mehr hat, umzukehren. Aber alles so, wie es der Herr will und schenkt. Wir wollen alle Zeit bereit sein, ihm zu begegnen. Wenn Versuchung da ist, das möchte ich abschließend noch sagen, wie gehen wir dann damit um? Indem wir wachen und beten, dem Herrn alles sagen, ihn auch bitten, zur rechten Zeit die Situation zu ändern, uns wieder Kraft zu schenken und Befreiung auch von diesen Nöten, was auch immer uns getroffen hat. In der Liebe zum Herrn bleiben, ihn nicht wegschieben, sondern sich näher an ihn klammern, näher, Herr Jesus, zu dir. So ähnlich heißt es auch in einem Lied. Wenn Versuchung kommt, gilt es auch, die Geister zu prüfen, denn Satan tarnt sich als Engel des Lichts und seine Diener verstellen sich als Diener der Gerechtigkeit. Es gibt heute viele Sekten und Verführungen innerhalb und außerhalb der Kirchen, die uns von Gott und seinem Wort wegziehen wollen. Deshalb ist das, was in 1. Johannes 4, Vers 1 umso aktueller, wo es heißt, prüfet die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Und in Matthäus 24 sagt der Herr Jesus, es werden viele falsche Christusse und viele falsche Propheten auftreten und sie werden viele verführen, nicht wenige. Und das erleben wir heute. Wo man hinschaut, Verführung. Auf dem Gebiet, auf jenem Gebiet. Es ist oft zum Verzweifeln, aber wir sehen, dass da Endzeit ist. Und wollen auch wir schauen, wo wir vielleicht verführt sind in manchen Lehren. Das kann auch uns treffen. Prüfen wir alles anhand des Wortes Gottes und nehmen wir das Wort Gottes auch wörtlich, so wie es da steht. Ohne Umdeutungen, ohne Hinzufügungen, ohne Abstriche. Die Geister prüfen. Und dann heißt es auch im 1. Petrusbrief, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Wir müssen auch Widerstand leisten lernen. Nicht einfach jedem Wind der Lehre, jeder Verlockung nachgeben, sondern widersteht. Und schließlich sollten wir die geistliche Waffenrüstung tragen, die in Epheser 6 beschrieben ist. Das möchte ich uns am Schluss noch vorlesen. Ihr kennt hoffentlich alle, aber ich lese nochmal für die, die es noch nicht kennen. In Epheser 6 die geistliche Waffenrüstung, also keine fleischlichen Waffen, sondern im geistlichen Sinne ja wirklich verstanden. Ab Vers 16, Epheser 6, 16 folgende. Entschuldigung, das ist bei mir fett gedruckt, deshalb habe ich 16 gesagt. Es beginnt natürlich bereits in Vers 10. Da heißt es zuletzt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag, ich ergänze an dem Tag der Versuchung auch, ja, an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Und das ist die Gerechtigkeit, die der Herr Jesus uns schenkt durch seinen Tod am Kreuz, die er für uns erworben hat und die wir dann auch ausleben dürfen in der Nachfolge. Angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Ich darf wieder kommentieren, das heißt, dass wir das Evangelium auch hinaustragen in die Welt, das Evangelium des Friedens. Denn es gibt keinen Friede außer durch Jesus. Er ist unser Friede, Epheser 2, Vers 14. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Wenn also der Feind uns anficht, dann gilt es ihm im Glauben zu Jesus, an Jesus zu widerstehen. Nur der Herr Jesus beschützt uns vor dem Bösen. Satan flieht, wenn er uns unterm Kreuze sieht. Kann man sich gut merken, merkt euch das gut, wenn ihr mal in Bedrängnis seid, in Anfechtung. Satan flieht, wenn er uns unterm Kreuze sieht. Vers 17, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Das Heil, das Jesus für uns erworben hat, die Rettung, das beschirmt unseren Kopf, unsere Gedanken, unser Herz, unser ganzes Wesen. Und das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, das ist unser Kampfschwert, mit dem wir die Kämpfe führen. So steht es geschrieben. Und nicht so, wie die Irrlehrer und Versucher behaupten. Das unverfälschte Wort in einer Urtext- oder grundtextgetreuen Übersetzung allerdings. Wer den Grundtext nicht lesen kann, der sollte eine grundtextgetreue Übersetzung haben. Schlachter 2000, unrevidierte Elberfelder, verschiedene Luther-Ausgaben, vor allem die älteren oder jetzt die 98er. Menge ist auch recht gut zu empfehlen und auch noch einige andere. Dann heißt es weiter, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Beten und wachen, was ich schon gesagt habe. Im Gebet für alle Heiligen und für mich. So schreibt der Apostel Paulus hier. Ja, das möchte ich uns mitgeben und nochmal uns zurufen. Bleibt dem Herrn treu, auch in Versuchung. Und sehe zu, dass ihr nicht fallt. Wer steht, der sehe zu, dass er nicht fällt, denn Hochmut kommt vor dem Fall. Mögen wir in der Demut, in der Abhängigkeit vom Herrn bleiben. Das wünsche ich jedem von uns. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du selber sanftmütig und demütig bist und uns ein Vorbild gegeben hast in allem, was unser Leben und auch unser ewiges Leben betrifft. Hilf mir, hilf uns, in deinen Fußstapfen zu wandeln, deine Lammesart immer mehr anzunehmen und Gutes und Böses zu unterscheiden. Halte uns in der Demut, die du uns vorgelebt hast, damit wir nicht zu Fall kommen. Herr, bewahre uns in dir, wir bitten dich von Herzen. Amen.